SRF 2 Kultur.
Die Solothurner Literaturtage haben ein Problem. Der größten Literaturveranstaltung der Schweiz ist nämlich die Chefin davongelaufen. Nach nur einer Ausgabe als Geschäftsführerin hat Bettina Spörri aufgegeben. Vor einem Jahr erst hatte die Literaturkritikerin die Leitung des Festivals übernommen von Veronika Jecki, der Mitbegründerin der Literaturtage, die das Amt seit mehr als 30 Jahren innegehabt hatte. Marco Jacki, unser Solothurner Regionalkorrespondent, hat mit Pascal Frey gesprochen, dem Präsidenten des Vereins Solothurner Literaturtage.
Pascal Frey, wie überraschend ist dieser Abgang der Leiterin Bettina Spörri?
Der Wunsch nach der Vertragsauflösung mit den Solothurner Literaturtagen kommt für uns schon sehr überraschend, doch.
Kenner der Szene sagen nun allerdings, ja, so überraschend ist es nicht. Im Vernehmen nach gab es von Anfang an Unstimmigkeiten, vor allem zwischen der früheren Leiterin Veronika Jecki und der neuen Leiterin Bettina Spörri.
Stimmt, aber das muss man vielleicht auch im Gesamtzusammenhang sehen. Bettina Spörris Vorgängerin hat die Literaturtage von ihrem Anfang an 34 Jahre lang geleitet, auf ihre Art geleitet. Und eine neue Geschäftsleiterin hatte die Freiheit, hatte die Chance, diese Leitungsfunktion auch neu zu definieren. Das durfte sie, das hat sie auch gemacht. Dass die bisherige Leiterin natürlich naturgemäß sozusagen Schwierigkeiten hatte, loszulassen, versteht sich von selbst. Allerdings muss man schon auch sagen, Veronika Jecki hat keinerlei Handhabe einzugreifen in die Geschäfte der Literaturtage oder mitzusprechen für die Abläufe und Geschäfte der Literaturtage. Sie ist zurückgetreten auf 1. Juli 2012 und ist das immer noch.
Bettina Spörri spricht von unhaltbaren Zuständen hinter den Kulissen. Es soll viel zu viele Leute geben, die ihr dreinreden. Können Sie das nachvollziehen?
Dieser Vorwurf ist rätselhaft. Den verstehe ich nicht.
Pascal Frey, wie geht's jetzt weiter mit den Solothurner Literaturtagen? Wie wollen Sie die nächsten Literaturtage über die Bühne bringen?
Im Prinzip geht's genau gleich weiter wie bisher auch schon. Wir haben eine Programmkommission, die das Programm für die Literaturtage 2014 vorbereiten wird. Diese Programmkommission ist bestellt und auch schon bereits gewählt und wird im August, wie vorgesehen, ihre Arbeit aufnehmen. Wir suchen eine Interimslösung, wir brauchen eine Geschäftsleitung, das ist ganz klar, und werden bis zur Generalversammlung am 6. September Vorschläge unterbreiten. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die ich weiß, die Literaturtage finden vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2014 statt.
Ein Problem ist offensichtlich, dass die Geschäftsführerin nicht eigentlich als Intendantin der Literaturtage arbeiten kann. Es gibt in Solothurn eine Programmkommission, Sie haben es erwähnt, die alle zwei Jahre wechselt. Können Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft eine Intendantin gibt, die das Programm der Literaturtage bestimmt?
Nein. Die Programmkommission soll so arbeiten können, wie sie das bisher immer getan hat. Und also das Programm der Literaturtage verantworten können. Eine Intendantur ist zurzeit keine Debatte.
Also muss der neue Leiter oder die neue Leiterin dieses basisdemokratische Vorgehen eigentlich akzeptieren?
Nein, ich stoße mich ein bisschen am Begriff basisdemokratisches Vorgehen. Wir haben eine Programmkommission zusammengesetzt aus 8 Leuten, die alles ausgewiesenste Fachleute in ihren Gebieten sind. Das ist keine Basisdemokratie, sondern das ist ein gutes Team, das dafür verantwortlich ist und auch dafür garantiert, dass wir ein gutes Programm haben können.
Was ändert an den Solothurner Literaturtagen in Zukunft?
Nichts.
Pascal Frey vom Verein Solothurner Literaturtage zur Frage, wie weiter nach dem abrupten Abgang der Geschäftsleiterin Bettina Spörri.
SRF 2 Kultur mit den SRF 2 Kultur Nachrichten und Remo Vitelli. Den Ingeborg-Bachmann-Preis und das Wettlesen in Klagenfurt gibt es weiterhin. Der Wettbewerb war bedroht von einem Sparprogramm des ORF. Nach heftigen Protesten sagte nun jedoch der ORF-Generaldirektor, der Bachmann-Preis bleibt. Das nötige Geld dafür soll teilweise von Sponsoren kommen. Die Gewinnerin des diesjährigen Wettbewerbs in Klagenfurt heißt Katja Petrovskaya. Die Autorin, die 1970 in Kiew geboren wurde und in Berlin lebt, wurde für ihren Text »Vielleicht Esther« ausgezeichnet. Katja Petrovskaya erzählt darin die Geschichte ihrer jüdischen Urgroßmutter, die zu ihrem klugen Enkel immer mal wieder gesagt haben soll:
»Lasse der Herrgott dich so viel wissen, wie ich nicht weiß.« Außer diesem Spruch sind von meiner Urgroßmutter, der Babuschka meines Vaters, nur noch zwei Dinge geblieben. Eine Fotografie und eine Geschichte.
Die Lesung der Bachmann-Preis-Gewinnerin Katja Petrovskaya in voller Länge können Sie heute hier auf SRF 2 Kultur hören, und zwar um 10 Uhr. Bei den Solothurner Literaturtagen ist die negative Überraschung groß. Die Leiterin des Literaturfestivals, Bettina Spörri, geht nach nur einem Jahr. Hinter den Kulissen der Literaturtage herrschten, Zitat, unhaltbare Zustände, sagte Bettina Spörri. Ihrer Meinung nach waren ihre Funktion und ihre Kompetenzen nicht klar definiert. Die Literaturwissenschaftlerin hatte letztes Jahr die Leitung übernommen von der langjährigen Leiterin Veronika Jacki. Nun macht man sich an den Solothurner Literaturtagen auf die Suche nach einer neuen Chefin. In Deutschland gibt es neuerdings ein zentrales Filmregister. Es geht der Bundesregierung darum, das Filmschaffen des Landes auf lange Zeit zu sichern, wie es heißt. Produzenten deutscher Kinofilme sind ab sofort verpflichtet, ihre Filme zu registrieren. Dabei wird unter anderem vermerkt, an welchem Ort sich eine technisch einwandfreie, archivfähige Kopie des jeweiligen Kinofilms befindet. Das neue deutsche Filmregister ist Teil des Bundesarchivs.
Er ist also gerettet, der Ingeborg-Bachmann-Preis, und die Siegerin Katja Petrovskaya ist gekürt. Unsere Literaturredaktorin Nicola Steiner war vor Ort und hat Juri Steiner, der erstmals als Vertreter der Schweiz in der Jury war, direkt nach der Preisverleihung getroffen und mit ihm über seine Eindrücke der Ausgabe 2013 gesprochen.
14 Kandidaten, 3 Tage Lesungen und Diskussionen. Was war Ihr schönster Moment?
Der schönste Moment war sicher die Lesung der Bachmann-Preisträgerin Katja Petrovskaya, denn hier ist wirklich etwas in sich selbst aufgegangen, aufgeblüht und in einer Intensität und Dichte passiert, dass es wirklich geknistert hat im Raum und dass es Momente gab der Betroffenheit, der wirklich der emotionalen, kollektiven Rührung, die nie in einen Kitsch oder in Emotionen, die sich lösen, aufgebrochen ist, sondern es wurde immer von der Autorin gehalten mit einer unglaublichen Contenance und einer extremen physischen Präsenz und einer Wärme und einer Intelligenz und einem Reichtum und einer Großzügigkeit, wie ich sie selten erlebt habe.
Was war Ihr überraschendster Moment?
Der überraschendste Moment war der Text von Benjamin Mark, denn in dieser Geschichte eines kleinen Jungen, der als Käferforscher eine sehr komische Karriere macht, weil er ihm eigentlich alles missrät, was er will, und dann so in eine präpubertäre Störung hineinkommt, habe ich immer beim Lesen, beim ersten Mal bei mir zu Hause gedacht, das ist doch alles nicht so ernst, wie es scheint. Und ich habe immer gedacht, das ist doch ein bisschen auch Science Fiction, das ist ein bisschen auch Comics, das ist ein bisschen auch Populärkultur. Und als dann das Kurzvideo eingespielt wurde vor der Lesung von Benjamin Mark, wo man spürt, dass das ein unglaublich lustiger, hintersinniger Zeitgenosse ist, hat mir plötzlich gesagt, das ist es, ich hatte recht, also ich darf mich getrauen, meine erste intuitive Lesung vorzutragen. Und dann ist mir so ein spontaner Gedanke gekommen, dass das eigentlich die Kindheit des Dr. Mabuse sein könnte. Also so könnte man sich vorstellen, macht ein Mad Scientist Kindheitskarriere. Und dann habe ich das so in die Runde geworfen und das war lustig, weil es hat dann auch Wellen geworfen. Also jeder Jurorin hat diesen Dr. Mabuse dann aufgegriffen. Und da habe ich gespürt, dass es auch sehr wichtig ist und das war für mich eine Überraschung, in welcher Reihenfolge Voten geführt werden.
Noch eine Frage zum Schluss. Was ist das, was Sie ganz persönlich mitnehmen aus diesen Tagen in Klagenfurt, aus Ihrem ersten Auftritt hier?
Dass auch wenn es vielleicht eine nicht extrem große Gemeinde ist von Menschen, wo Literatur ein Teil ihres Lebens ist, hat man hier doch das Gefühl, die ganze Welt, in der man ist, ist von Literatur durchtränkt. Immer ist jemand da, der liest und der eine Leidenschaft dafür hat, der seinen Beruf daraus gemacht hat, von allen Sparten, und dass man dann so vielleicht auch eine Form von plötzlich Familiengefühl empfindet, aber ein Familiengefühl in der ganzen Gebrochenheit. Da gibt es den Onkel, den man hasst, da gibt es die Tante, die man liebt, da gibt es die Vielquatscher, da gibt es die Schweigenden, da gibt es die Trinker. Das hat mir sehr großen Eindruck gemacht und auch sehr gut gefallen.
Juri Steiner, dieses Jahr erstmals Mitglied der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises. Gepflegt gekleidete Autoren und Autorinnen präsentieren in einer gepflegten Sprache einen gepflegten Text mit allenfalls Passagen gepflegten Humors. So kann man etwas bösartig und zugespitzt allerdings das alljährliche Wettlesen für den Ingeborg-Bachmann-Preis zusammenfassen. Auch dieses Jahr hatten es unorthodoxe, experimentelle Beiträge eher schwer, erst recht, wenn sie auf unorthodoxe, experimentelle Weise vorgetragen wurden. Zum Beispiel jener von C. Dorock, ein in Brasilien geborener deutscher Schriftsteller und Schauspieler, der seinen Text »Gott ist Brasilianer, Jesus anscheinend auch« vortrug, in einem orangen Hawaii-Hemd, in einer eigentümlichen Sprache und als regenrechte Performance.
Das ist ein langer, langer Bus. Ich bin ganz vorne und der einzige Ausgang ist ganz hinten. Ich kämpfe mich durch, der Bus erreicht die Haltestelle. Ich bin immer noch weit von der Tür. Er fährt weiter, die nächste Haltestelle kommt schon. Ich bin immer noch ein paar Meter weg von der Tür und erreiche sie erst, als sie schon wieder zumacht. Ich halte sie mit aller Macht fest, kriege sie wieder halb auf und schaffe es raus. Leider nur das meiste von mir. Die Tür ist nicht zum Spaßen da, die hat den Befehl zu schließen. Das tut sie pflichtbewusst und behält meinen Fuß.
Er fällt, der Bus fährt an, aber er hat Glück.
Die Leute im Bus schreien den Fahrer an, der nach ein paar Metern stehen bleibt. Die Tür geht wieder auf und ich habe meinen Fuß wieder.
Ein furioser Vortrag, den so der Rock dahingelegt hat in einem brasilianisch-schwäbisch gefärbten Deutsch. Es gibt sie immer wieder in Klagenfurt, diese wilden Vortragenden, das ist eine Teil. Dann folgt die Reaktion der Kritikerinnen und Kritiker auf das Gehörte. Nach dem Vortrag von Zodo Rock meldete sich Hildegard Elisabeth Keller als Erste zu Wort, die dem Gehörten doch einiges abgewinnen konnte.
Wir gehen an die Ränder. Wir gehen an die Ränder mit Zodo Rock, der deutschen Sprache, der deutschen Dialektliteratur, der deutschsprachigen Dialektliteratur. Wir gehen auch an die Sprache natürlich des Literaturbegriffs. Wir gehen an die Grenzen des Tourismus, des literarischen Tourismus mit Ihnen im Grunde genommen.
Aber der Dämpfer ließ nicht lange auf sich warten. Schon die zweite Wortmeldung, sie stammte von Hubert Winkels, wies darauf hin, dass es in Klagenfurt ja eben nicht darum gehe, einen Text toll zu performen.
Es war jetzt ein Fall, wo man wirklich vom Vortrag reden muss und nicht vom Vorlesen. Wir haben ja hier so eine interne Regel, dass wir den Vortrag, die sogenannte Performance, nicht mit einbeziehen in unsere Wertung. Das kommt sowieso häufig an seine Grenzen. Das stimmt unbewusst sowieso nie, aber hier stimmt es nun auch auf eine explizite Weise nicht.
Und dann begann die Diskussion, ob das überhaupt Literatur sei. Nein, meinte Maike Felsmann, die erklärte, sie hatte beim Versuch, diesen Text selbst zu lesen, sogar Halsschmerzen bekommen.
Deshalb würde ich diesen Text als Literatur für nicht funktionierend erklären, weil ich keine innere Stimme dafür finden kann, als Performance wunderbar.
Burkhard Spinnen dagegen ergriff Partei für den Text als Literatur.
Es gibt immer wieder Versuche, den Abgrund zwischen Literatursprache, Schriftlichkeit und der von uns jeden Tag erlebten Mündlichkeit zu schließen.
Ob dieser oder jener Text nun als Literatur gelten dürfe oder nicht, darüber wird wohl auch in Zukunft gestritten. Nicht nur in Klagenfurt. Werfen Sie immer alles weg, was Sie nicht mehr benötigen? Tatsächlich? Viele horten ja dieses und jenes. Hinten im Schrank, oben im Estrich, unten im Keller, lauter Zeugs, das wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber die Sachen zu entsorgen, das schaffen wir irgendwie auch nicht. Warum eigentlich nicht? Dieser Frage geht SRF 2 Kultur in einer Sommerserie nach.
Das Museum der unnützen Dinge.
Heute erzählt Musikredaktor Joachim Salau, weshalb er sich nicht von einer gewissen Sorte Funktionswäsche trennen kann.
Zehn Kilometer mit anderen um die Wette laufen. 10 Meilen, Halbmarathon, Marathon gar oder noch weiter. Wochenlang trainieren dafür. Warum bloß? Der Grund sind nicht Fitness, das Event oder das Landschaftserlebnis. Es ist das, was wir im Ziel gegen Stundenschweiß eintauschen, das Finisher-Shirt. Es ist neben Getränk und Banane das Nächste, was wir uns greifen. Ein T-Shirt mit mehr oder weniger tollem Aufdruck, dazu Name der Veranstaltung und Jahreszahl. Nicht einfach aus Baumwolle, nein, atmungsaktiv, schnell trocknend, bestens geeignet fürs Training und natürlich zum Angeben beim nächsten Lauf. Guck mal, wo ich dieses Jahr schon war. Warum stapeln sich die Dinger dann trotzdem im Schrank? Na, kurz mal nachschauen. Na, da ist einmal der Schnitt. Zu weiter Hals, da erkälte ich mich natürlich. Zu schweres Material, das scheuert und ist zu warm. Die Farbe, oh, wieso nur dieses Gammel-Eidotter-Gelb damals beim Jungfrau-Marathon, macht mich ja noch blasser. New York-Marathon, super Design. Lange Ärmel, dunkelblau mit der Skyline von Manhattan, das Shirt für besondere Anlässe. Sehr schlanker Schnitt leider, es kneift etwas im Moment. Das peinliche Shirt ist natürlich auch noch da, schrill leuchtend, neon-orange, vom Berglauf im Schwarzwald. Hinten drauf das Riesensponsorenlogo eines Immobilienhändlers. Also auch auf den Stapel. Aber da fällt mir was ein. Die gibt's ja auch noch. Werden jedem schwitzend durchs Ziel humpelnden umgehängt und vorm Duschen maximal eine Minute getragen. Die Medaillen. Schön schwer mit farbigem Schmuckband und noch viel, viel unnützer als Finisher-Shirts. Und die liegen dann später. Ja, wo liegen die jetzt eigentlich?
Das Museum der unnützen Dinge, in dem Redaktorinnen und Redaktoren von SRF 2 Kultur überflüssige Dinge ausstellen, das ist auch im Internet zu finden. srf2kultur.ch. Die Sprache des korrekten Menschen lässt niemanden aus, würdigt niemanden herab und wird immer allen gerecht. Nur einer tut dieses Neusprech Unrecht, der Sprache selber. So beginnt ein Artikel der Neuen Zürcher Zeitung, Remo Vitelli.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, wundern Sie sich nicht auch bisweilen über den sprachlichen Hürdenlauf aus Schrägstrichen und penetranten Wiederholungen? Die Autorin dieses Artikels in der NZZ tut es und kritisiert die übertriebene politische Korrektheit vieler Texte. Und sie benennt das Problem auch. Es sei ein linguistischer Grundirrtum, das biologische Geschlecht mit dem grammatischen Genus gleichzusetzen. Dies auch deshalb, weil die Grammatik auch dem Ungeschlechtlichen ein Geschlecht zuteilt. Ein Kugelschreiber wird dadurch aber genauso wenig zum Mann wie eine Worthülse zur Frau. Wie die politische Korrektheit Blüten treibt, Probleme verwedelt und die Leser quält, heute zu lesen in der Neuen Zürcher Zeitung.
Groteskes im Zusammenhang mit Sprache, das ist heute auch Thema im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Und zwar geht es da um den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und die Rolle des österreichischen Rundfunks.
Ja, dieser hatte ja damit gedroht, das Wettlesen in Klagenfurt abzuschaffen, weil das Geld dafür fehle. Der ORF-Generaldirektor hat ja nun aber Entwarnung gegeben an einem Extra-Auftritt in Klagenfurt. Darüber ist nun in der FAZ zu lesen. In Klagenfurt sind schon viele verrückte Texte vorgelesen worden. Der absurdeste stammt dieses Jahr zweifellos vom ORF-Generaldirektor. Die Ankündigung, dass es für Klagenfurt in Zukunft kein Geld mehr gebe, sei lediglich Taktik gewesen. So schreibt die Zeitung, dieses ORF-Theater sei bloß ein Schelmenstück aus der Realpolitik, in dem Generaldirektor Wrabetz sich als tollkühner Drachentöter jenes Lindwurms geriere, den er selbst zuvor von der Kette gelassen hatte. Er hat Klagenfurt aufs Spiel gesetzt, um andere Interessen des Senders gegen politische Entscheidungen zu befeuern, die nichts, aber auch gar nichts mit Literatur, aber viel mit Fernsehgebühren zu tun haben. Applaudieren sollte man ihm dafür nicht, heißt es heute in der Frankfurter Allgemeinen.
Männer des Wortes, Frauen des Wortes, das sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Für Bilder zu posieren, ist vielen von ihnen regelrecht zuwider. Trotzdem muss es immer wieder sein, schon allein für das Foto auf dem Buchumschlag. Renate von Mangold fotografiert seit 50 Jahren Autorinnen und Autoren. Ein prächtiger Bildband versammelt nun ihre Porträts. Franziska Hirsbrunner hat sich das Buch angesehen.
1963 schickte die damals 23-jährige Renate von Mangold ein Foto an den prominenten Literaturvermittler Walter Höllerer. Wir sehen den fast 20 Jahre älteren im Publikum der internationalen Theaterwochen der Studentenbühnen in Erlangen. Arme im weißen Anzug verschränkt, die linke Schulter vorgeschoben, das Gesicht mit den scharfen und doch klassisch schönen Zügen im Halbprofil, der hochkonzentrierte Blick nach rechts in die Ferne gerichtet. Ein Blick, der nicht im Zentrum steht und zum magnetischen Bildmittelpunkt wird, unterstützt noch dadurch, dass sich hinter Höllerer, als wäre es eine Inszenierung, die Blicke zweier junger Frauen überkreuzen. Eine typische von Mangold-Fotografie damals schon, unaufgeregt, intensiv. Walter Höllerer hat Renate von Mangold dann nach Berlin eingeladen. Sie wurde seine Frau und festangestellte Fotografin des literarischen Kolloquiums, das Höllerer gerade ins Leben gerufen hatte und das bis heute ein Zentrum literarischen Lebens ist. Tausende Fotos von Autorinnen und Autoren hat Renate von Mangold seither gemacht, am literarischen Kolloquium Berlin, aber auch auf Reisen, zum Beispiel jenes der strahlenden Ingeborg Bachmann in Rom, gekleidet in einen schwarzen Lackleder-Minimantel und mit Stiefeln bis weit übers Knie. Von Mangold hat in Princeton bei der zweiten Auslandtagung der Gruppe 47 einen jungen Mann mit Beatles-Frisur fotografiert. Er sei ihr aufgefallen, schreibt sie im Nachwort zu ihrem opulenten Bildband, weil er zwischen den anderen Teilnehmern wie isoliert wirkte. Es war der 23-jährige Peter Handke, der kurz darauf zu einer furiosen Kollegenschelte ansetzen sollte und sich so als Jungspund mitten in die etablierte Literaturszene katapultierte. Handkes Princeton-Auftritt ist legendär. Renate von Mangolds Schnappschuss des Pilzkopfs im zu kurzen Anzug unter all den älteren Herren eine Ikone. Eine Ikone wie die Foto von Judith Herrmann als Wiedergängerin von Jan Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrenring, die übrigens so unprätentiös entstanden ist wie alle anderen auch. Aber wohl mit einer einzigartigen Intuition der Fotografin für ihr jeweiliges Gegenüber. Etwa Thomas Hettche, blitzgescheiter literarischer Seiltänzer. Man sieht es, wie er mit einem Finger die Zigarettenpackung über Eck lässig auf der Tischplatte balanciert, während die nach oben gerichteten Augen, die Spitze der Nase, die Mundwinkel, kreuz und quer Parallelen zur Raucherware bilden. Renate von Mangold ist aber nicht nur eine hinreißende Porträtistin, sondern auch eine passionierte Leserin. Zitat: »Bücher erweitern meine Welt um ein Vielfaches. Sie erweitern auch mein eigenes Bild von mir. Nirgendwo anders ist so einfach, mehr zu haben, unmöglich, sich mit einem Buch einsam zu fühlen.« Auch mit ihrem Fotoband wird man sich nicht einsam fühlen und das nicht nur wegen der vielen Gesichter, sondern auch, weil man in ihnen 50 Jahre Zeitgeschehen und Lebensgeschichten lesen kann. Renate von Mangold, Autoren, Fotografien 1963 bis 2012, erschienen im Steidl Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Wenn Künstler oder Wissenschaftler weltfremd und abgehoben vor sich hinarbeiten, ohne wirkliche gesellschaftliche Relevanz, dafür mit einer Prise Arroganz, ohne dass Normalsterbliche verstehen, worum es geht, dann sagen wir gern, die sitzen im Elfenbeinturm. Woher das Bild kommt, erfahren wir jetzt in 100 Sekunden Wissen von Florian Hauser über den Elfenbeinturm.
Ein Stoßzahn kann es auf 100 Kilo bringen bei einem ausgewachsenen Tier. Selbst wenn man auf einen massiven Turm verzichtet, den Zahn in dünne Plättchen zersägt und den Turm nur mit einer Elfenbeinschicht verkleidet, braucht es einige Stoßzähne und einige Elefanten, um einen Turm zu errichten, in dem man dichten, komponieren, Kunst oder Wissenschaft treiben kann und leben kann. Ist erstens verboten, zweitens moralisch mehr als bedenklich, drittens hochgradiger Unfug, sowas macht doch niemand. Jaha, sagen die Philologen, es geht ja auch um den immateriellen Elfenbeinturm. Der kommt aus der Bibel, das Hohelied der Liebe. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen, dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein, deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Tor Bat Rabim, deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon. Da haben wir's. Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein. Weiß, rein, schön, erotisch, perfekt. Nicht von dieser Welt. Das im Hinterkopf haben ein paar Literaturkritiker im 19. Jahrhundert gesagt über Dichter, die sie sehr bewundert haben. Genial, unberührbar, unkritisierbar, nicht von dieser Welt, wie aus dem Elfenbeinturm. Da war es noch nett gemeint. Dann aber haben überall die Spezialisierungen zugenommen, in der Wissenschaft etwa. So ohne weiteres haben die Normalsterblichen das nicht mehr verstanden und zack, Elfenbeinturm, jetzt negativ konnotiert. Aus dem Gefühl, ausgeschlossen zu sein und die Fachsprachen nicht mehr zu verstehen, wächst der Spott. Was hilft? Führungen. Das täte vielleicht gut. Führungen durch die Elfenbeintürme dieser Welt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.